Wer von euch weiß, was eine Perikopenordnung ist? Na gut, sind nicht so viele, habe ich vermutet. Also eine Perikopenordnung, das ist vereinfacht gesagt sowas wie ein Vorschlag für jeden Sonntag oder jeden Tag, an dem man Gottesdienst feiern könnte, also jetzt auch Ostermontag zum Beispiel, mit Texten aus der Bibel, die gelesen werden, über die man predigen könnte. Es werden auch Lieder vorgeschlagen zum entsprechenden Sonntag. Also ein ganz klassischer Gottesdienst, den wir in der evangelischen Kirche feiern, der folgt dieser Perikopenordnung. Und das hat den Vorteil, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt sehr regelmäßig in den Gottesdienst kommt, dann kriegt man auch ganz viele Teile aus der Bibel mit, weil nicht immer der Pastor, die Pastorin seinen Lieblingstext liest, sondern weil quasi geguckt wird, ah, was passt denn zu dieser Zeit, was passt vielleicht mit Blick darauf, dass bald Ostern ist. Also es hat durchaus viele Vorteile, so eine Perikopenordnung, auch für uns als Pastorinnen, weil wir eben schon eine Vorarbeit bekommen und Vorschläge bekommen, wie man den Gottesdienst gestalten kann. Ich persönlich nutze das selten, das liegt aber auch an unserem Gottesdienstkonzept, aber für heute habe ich den Predigttext genommen, der in dieser Perikopenordnung vorgeschlagen ist. Und ich sage das deshalb, weil ich finde ihn durchaus herausfordernd und auch spannend, dass der zu Ostern dran ist. Also wenn ihr sagt, was soll das denn? Dann sage ich, fragt die Perikopenordnung. Ich habe den Text euch auch abgedruckt in den Gottesdienstzetteln und werde ihn einmal lesen. Und wenn ihr mögt oder wenn das für euch besser zum Verstehen ist, dann lest natürlich gerne mit. Damals betete Hanna mit diesen Worten: Mein Herz ist voller Freude über den Herrn. Der Herr hat mich wieder stark gemacht. Mein Mund lacht über meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn es gibt keinen Gott außer dir. Kein Fels steht so fest wie unser Gott. Redet nicht so viel und hoch daher, kein freches Wort komme aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Schändliche Taten duldet er nicht. Der Bogen der Starken wird zerbrochen, die Schwachen aber bekommen neue Kraft. Die Satten müssen sich ihr Brot verdienen, die Hungrigen aber sind den Hunger los. Die Unfruchtbare bringt 7 Kinder zur Welt, doch das Glück der Kinderreichen schwindet. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Herr macht arm und macht reich, er drückt nieder und richtet wieder auf. Den Geringen zieht er aus dem Staub, den Armen holt er aus dem Dreck. Seinen Platz gibt er ihm bei den Fürsten und lässt ihn mit Würde auf einem Thron sitzen. Denn die Säulen der Erde sind von dem Herrn, er hat die Welt auf sie gegründet. Das ist der für heute vorgeschlagene Predigttext und ich finde, da sind einige Herausforderungen drin. Einige Punkte, wo ich gedacht habe, mein lieber Herr Perikopenverein, da müssen wir mal drüber reden. Ich habe erstmal keinen Aufwand gescheut und habe die künstliche Intelligenz ChatGPT gefragt, was denn von diesem Text zu halten sei, welche theologischen Deutungsmöglichkeiten die ChatGPT sieht. Er hat mir verschiedene Antworten gegeben. Eine dieser Antworten hatte den Titel Gottes Antwort auf Gebet und Glauben. Und Zitat jetzt von ChatGPT: Die Geburt Samuels war eine Antwort auf Hannas Gebet und ihren Glauben. Diese Passage kann daher als Ermutigung interpretiert werden, dass Gott auf die Gebete seiner Menschen hört und antwortet, besonders wenn sie im Glauben und in Hingabe zu ihm beten. Wer Samuel und Hanna sind, dazu gleich mehr. Von all den Herausforderungen in diesem Text habe ich mir aber das Gebet rausgesucht. Also wir werden den jetzt nicht vollumfänglich durcharbeiten, diesen Text, dann sitzen wir noch vielleicht an Weihnachten hier, sondern eine dieser Herausforderungen aus dem Text, das Gebet, das nehmen wir uns vor. Aber jetzt erstmal zurück, Background zu dieser ganzen Geschichte. Wo sind wir, wer spielt da mit? Wir sind im Alten Testament. Wir sind beim jüdischen Volk, bei den Israeliten und bei einer Person, die Hanna heißt. Und Hanna bekommt keine Kinder. Etwas vor dem Text, den wir eben gelesen haben, achso, da steht es ja schon, heißt es: Der Herr aber ließ sie keine Kinder bekommen. Hannah leidet darunter und sie leidet noch mehr darunter, weil ihr Mann mit einer zweiten Frau, das war damals sozusagen legitim und nicht irgendwie verpönt, mit einer zweiten Frau hat er Kinder bekommen. Das heißt sozusagen, sie hat es auch noch mehr auf sich bezogen. Ich bekomme keine Kinder, mein Mann mit einer anderen Frau schon. Das war in der damaligen Zeit auf verschiedenen Ebenen wichtig, Kinder zu bekommen. Also sicherlich auch auf einer persönlichen, emotionalen, aber es hatte auch sehr viel mit Status in der Gesellschaft zu tun. Kinder waren auch sowas wie die Rentenversicherung für die Mütter. Das hatte also verschiedene Dimensionen, warum Hannah unter dieser Kinderlosigkeit gelitten hat. Und das geht jahrelang so und dann irgendwann ist sie im Tempel und sie betet im Tempel zu Gott Folgendes. Ach Herr Zebaoth, sieh das Elend deiner Magd an. Denk doch an mich und vergiss deine Magd nicht. Schenk deiner Magd einen Sohn, dann will ich ihn dem Herrn überlassen sein ganzes Leben lang. Also Hannah betet jetzt und sagt Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann schenke ich ihn dir zurück. Nicht im Sinne einer Opferung, sondern das hieß, er sollte in den Priesterdienst gehen. Also sie schenkt quasi... Das passt nicht ganz, also sozusagen, hey, wenn ich einen Sohn kriege, dann wird er Pastor. Also das war sozusagen schlimmer, weil das bedeutet, man war wirklich auch getrennt von der Familie. Man war sein Leben lang an einem anderen Ort gebunden und hat ein ganz eigenes Leben geführt. Innerhalb eines Jahres wird Hannah schwanger und bekommt einen Sohn, den sie Samuel nennt. Das ist sozusagen die zweite Person, Samuel. Und der ist die ersten paar Jahre bei Hannah, der wird abgestillt und dann bringt sie ihn zum Tempel und erfüllt damit ihr Versprechen gegenüber Gott. Und dann folgt der Text, den wir heute als Predigttext haben. Man nennt ihn auch den Lobgesang der Hannah. Also das ist quasi nach einer langen, qualvollen Geschichte, ist das ein Moment, wo Hannah Gott dafür lobt, dass er aus ihrer Sicht ihr Gutes getan hat, ihr einen Sohn geschenkt hat. Dadurch hat sie ja eigentlich riskiert, dass sie jetzt wieder kinderlos ist. Also sie hatte dann für kurze Zeit zum Stillen ein Kind und dann hat sie das Kind wieder abgegeben. Die Geschichte geht aber so aus, dass sie noch 3 Söhne und 2 Töchter bekommt. Also sie geht mit 5 Kindern sozusagen aus der ganzen Sache raus. Ich finde jetzt an dieser ganzen Hannah-Samuel-Geschichte das Gebet das Herausforderndste oder Spannendste. Denn einerseits, total cool, Hannah erlebt, ich bete zu Gott und es ist was passiert. Also da kann ich auch persönlich in dem Sinne anknüpfen. Einige von euch wissen es ja, Trix und ich hatten 2 Fehlgeburten, bevor wir jetzt im 3. Anlauf unseren Sohn geschenkt bekommen haben. Und natürlich kenne ich das Gebet, so dass man mit Gott irgendwie auch mal ein bisschen streitet und sagt, was soll das denn? Ich kann das durchaus nachvollziehen, auch wenn ich Gott nicht versprochen habe, dass mein erster Sohn Pastor wird oder dergleichen. Aber erstmal, finde ich, kann man das so lesen und sich freuen. Hey, da hat jemand gebetet und es ist etwas passiert. Das ist doch schön. Unser Predigttext ist auch größtenteils ein freudiger Ausruf darüber, dass Gott gehört hat, dass er etwas getan hat. Ich finde es dann aber ziemlich schwierig und ziemlich schräg im wahrsten Sinne des Wortes. Also funktioniert Gebet so, ich leide jahrelang und dann verspreche ich Gott etwas, mache ein Gegenangebot und wenn das irgendwie hoch genug ist, dann handelt er. Hat Gott darauf gewartet, dass Hannah endlich in den Tempel kommt und sagt, hier, nimm meinen ersten Sohn. War gerade Priestermangel und er hat gesagt, nee, wir brauchen jeden, den wir kriegen können. Also funktioniert so Gebet, wenn das Angebot stimmt, dann gibt es eine Antwort von Gott. Man könnte das sozusagen so etwas wie ein Sonderfall Gebetsgegenleistung nennen und dann eben fragen, funktioniert das so? Wenn man es erstmal so liest oder wenn so wie ich es euch jetzt vielleicht in Schnelldurchlauf erzählt habe, ich finde, dann kann es so klingen, dass wenn wir Gott etwas anbieten, dann bekommen wir etwas. Ich sag mal, zum Glück glaube ich, dass das ein Missverständnis wäre. Also zum Glück glaube ich, dass das auch hier in der Bibelstelle so nicht gemeint ist. Dass man es aber auf den ersten Blick oder durchaus auch auf den zweiten Blick so verstehen kann. Es gibt nämlich noch eine weitere Stelle, wir sind im 1. Buch Samuel und da heißt es in Kapitel 1, Vers 16, Auch wieder ein Zitat von Hannah. Ich bin eine verzweifelte Frau. Mein Herz habe ich ausgeschüttet vor dem Herrn. Ich habe die ganze Zeit nur gebetet, weil ich Kummer habe und ganz traurig bin. Das antwortet, oder das ist etwas, was Hannah einem Priester sagt. Und der Priester antwortet ihr: Geh in Frieden, der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Also zum Glück, bevor Hannah Gott sagt, hier, nimm meinen Sohn, ist schon das hier passiert. Dass quasi Hannah ihr Herz ausgeschüttet hat und dass ein Priester ihr sagt, geh in Frieden, Gott wird dir geben, worum du gebeten hast. Im Prinzip sagt der Priester hier das, was Jesus einige Zeit später auch ungefähr so gesagt hat. Bittet und es wird euch gegeben. Ist sehr ähnlich zu, der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Also weder der Priester im Alten Testament noch Jesus im Neuen Testament sagt, bittet, packt noch ein gutes Angebot obendrauf und dann stehen die Chancen gut, dass Gott euer Gebet erhört. Ich glaube, das Entscheidende bei dem Gebet von Hannah, das Entscheidende bei dieser ganzen Geschichte ist eher das Herz ausschütten, also das, was wir hier haben. Mein Herz habe ich ausgeschüttet vor dem Herrn. Ich habe die ganze Zeit nur gebetet. Da liegt, glaube ich, viel eher der entscheidende Punkt als bei dem Angebot. Trotzdem, ich finde, die Geschichte weckt so eine gewisse Sehnsucht, wenn wir über Gebet nachdenken und wenn man sich vielleicht auch hineinversetzt in ähnliche Situationen. Das muss ja nicht um Kinder drehen, aber vielleicht ist es der Beruf, vielleicht ist es die Krankheit, vielleicht ist es die Unzufriedenheit. Also Dinge, unter denen wir längerfristig leiden und vielleicht auch schon mal gebetet haben und uns denken, Gott, jetzt, also ich würde gern mal von dir was mitbekommen. Ich würde gern mal was hören von dir und nicht immer nur dir was erzählen. Also ich finde, die Geschichte kann die Sehnsucht wecken, was kann ich tun, damit meine Gebete erhört werden? Die kurze, knappe und ehrliche Antwort lautet, nix. Zumindest nichts, von dem wir wissen, dass es irgendwie automatisiert und zu 100% funktioniert. Also nach dem Motto, wenn du zweimal im Monat in den Gottesdienst gehst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit um 50%, dass die Gebete erhört werden oder so. Sowas gibt es nicht. Gott ist kein Gebetsautomat. Er bleibt auf eine Art unverfügbar. Und es bleibt auf eine Art aus meiner Sicht grundsätzlich unerklärbar, wann, wieso, welche Gebete erhört werden und warum andere nicht. Aber ich glaube, wir können durchaus in der Bibel und auch in dieser Geschichte von Hannah eben ein paar sowas wie vielleicht Grundmuster oder ein gewisses Muster erkennen, was in den biblischen Geschichten oft in Verbindung steht mit Gebetserhörungen. Und das Erste ist die persönliche Zuwendung, ist das Herz ausschütten, ist das, was Hannah hier mehr als deutlich in der Geschichte gemacht hat. Das Zweite, was sie gemacht hat und was wir auch in anderen Geschichten immer wieder lesen, ist die Beharrlichkeit, das Dranbleiben. Sie hat über Jahre anscheinend gebetet. Und das Dritte ist das vielleicht Schwierigste, die Antwortzeit. Die Antwortzeit zwischen Gebet und Erhörung ist auch in den biblischen Geschichten durchweg beachtlich. Also vielleicht ist das bei Gebeten eher so, wie wenn wir Briefe schreiben. Ich weiß nicht, wer von euch noch Briefe schreibt, aber jetzt in Zeiten von WhatsApp und Co., man ist es ja gewohnt, relativ schnell eine Antwort zu bekommen. Also ich schreibe und habe vielleicht schon eine Sekunde später irgendwie den Smiley als Antwort. Und ich glaube, oft wünschen wir uns das eher im Gebet, dass das so funktioniert. Ich bete und wartet, zack, ich möchte schon das Bing hören und die Antwort haben. Ich glaube, es ist eher wie bei manchen Briefen. Man schreibt sie, man schickt sie ab und man weiß nicht so ganz genau, sozusagen, wann die Antwort kommt. Selbst wenn es gelesen wurde, selbst wenn der Brief total berührt hat, selbst wenn der total richtig in dem Moment war, kann das sein, dass es manchmal ein bisschen dauert, bis die Antwort bei ihm ankommt. Also ich glaube, Gebete funktionieren eher auf dem Level Brief als WhatsApp, so ganz prinzipiell. Und ich will euch keine Angst machen, aber also in der Bibel sind manchmal Jahre vergangen zwischen Gebet und Gebetserhörung. Wenn wir das denn so lesen, dann ist das manchmal so kompakt und man überliest auch manchmal schnell, dass ein paar Jahre vergangen sind. Oder es wird in der Geschichte gar nicht so genau erzählt. Aber Das Volk Israel beispielsweise bekommt von Gott mal ein Land versprochen. Ein paar hundert Jahre später landen die in dem Land. Das wäre für uns nicht akzeptabel als Gebetserhörung, ein paar hundert Jahre. Also überall, wo wir in der Bibel Geschichten finden, dass Gott Gebete erhört, finden wir Dinge wie herzausschüttend, persönliche Zuwendung, Beharrlichkeit, Hingabe, dranbleiben und dann aber auch die Antwortzeit Gottes beachten, die viel mehr beim Brief als bei WhatsApp liegt. Und deswegen gibt es heute von mir eine Einladung, eine Motivation, das zu tun, was ich tatsächlich, ich mache das nicht immer, aber ich habe damit angefangen, da war ich 18, ich habe angefangen, ein Gebetsbuch zu schreiben. Das habe ich auch gemacht, weil im Gottesdienst ein Pastor gesagt hat, ich soll mal ein Gebetsbuch schreiben. Und ich habe sozusagen, damals war ich auf Reisen und hatte so ein kleines Notizbuch dabei und habe das reingeschrieben. Ihr bekommt heute, wenn ihr wollt, am Ausgang ein Gebetsbuch, Gebetstagebuch. Und der Vorschlag, die Idee ist, schreibt eure Gebete hier rein. Schreib rein, was dir gerade wichtig ist, wo du sagst, da liege ich Gott mit gerade in den Ohren oder da möchte ich ihm gerade in den Ohren liegen. Und meine Behauptung ist, meine persönliche Erfahrung und meine Behauptung ist, dass ihr überrascht sein werdet, wie viele dieser Gebete im Laufe der Zeit erhört oder erfüllt werden. Das hilft nicht, damit eure Gebete erhört werden. Nicht missverstehen. Also das ist nicht irgendwie hier so Harry Potter Zauberspruch und das ist ein heiliges Buch. Ne? Und wenn man das reinschreibt, dann wird das Gebet erhört. Sondern es hilft mitzubekommen, dass eure Gebete erhört wurden. Weil man es sich aufschreibt und vielleicht auch ein, zwei Jahre später denkt, krass, guck mal, was mich Ostern 2024 bewegt hat. Und ich habe ganz vergessen, dass mich das so sehr bewegt hat. Und jetzt lese ich da nochmal rein und stelle fest, beachtlich. Deswegen, Geschenk, wenn ihr wollt, mitnehmen, ob ihr das einmal im Jahr führt, täglich, monatlich, völlig egal. Aber Gebete aufschreiben und immer mal wieder reingucken. Ich habe mit 18 Jahren hier zwei Dinge reingeschrieben. Das erste war auch ein bisschen oberflächlich, gebe ich zu. Aber ich habe da reingeschrieben, ich wünsche mir eine wunderschöne Frau in meinem Leben. Und das zweite war, dass ich mir gewünscht habe, Gott, ich möchte wissen, was du grob in meinem Leben mit mir zu tun hast. Also was du mit mir vorhast. Also ich hatte einmal so den Wunsch, ich brauche da eine Frau und ich möchte sowas wie Sinn haben. Das waren relativ freie Gebete, das gebe ich zu, sehr offen und nicht so genau. Aber also ich habe Trixi 10 Jahre später kennengelernt. Und ich habe in den 10 Jahren davor durchaus auch immer mal wieder hier reingeguckt und habe gedacht, also kannst du nicht lesen, Gott? Ich habe es eigentlich relativ deutlich geschrieben, was ich mir wünsche. Und das Zweite hat auch echt einige Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich so unterwegs, dass ich mit Gott auf einer Wellenlinie fahre. Ich wollte ja lange nicht Pastor werden, das hat ein bisschen gebraucht, bis er mich überzeugt hat. Das sind nur zwei Dinge und ich führe das wirklich nicht dauerhaft. Es gibt auch Jahre, wo ich hier nichts reingeschrieben habe in mein Gebetsbuch. Aber ich kann das von Herzen empfehlen, es zu führen, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, dass Gott Gebete erhört und dass es manchmal länger dauert, als es vielleicht auch wünschenswert ist oder sich ertragen lässt. Was hat das alles mit Ostern zu tun? Das könntet ihr euch jetzt fragen. Das habe ich die Herr und Frau Perikopenordnung auch gefragt. Ganz ehrlich, man hätte ja über ganz andere Dinge in diesem Text hängen bleiben können als beim Gebet. Aber vielleicht ist es beim Gebet auch ein wenig wie an Ostern. Es vergehen auch mal 3 Tage zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Es vergehen vielleicht im Gebet auch symbolisch genau diese Tage dazwischen, zwischen einem verzweifelten mein Gott, warum hast du mich verlassen, dem Gebet von Jesus und der Auferstehung an Ostern. Bestenfalls, wenn ihr anfangt, Gebetsbuch zu führen, bestenfalls landet ihr aber auch bei Osterfreude. Bei Freude darüber, was unserem Gott möglich ist. Bei Freude darüber, dass Gott aus allem Dunklen Licht werden lassen kann. Dass Gott aus Auswegslosigkeit neue Wege aufzeigen kann. Also vieles von dem, wofür Ostern vielleicht auch im übertragenen Sinne steht, ist, glaube ich, erkennbar, wenn wir feststellen, unser Gott erhört Gebete. Und Vielleicht landet ihr dann bei der gleichen Freude wie Hanna. Hanna, die sagt, mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Osterfreude. Das ist meine Einladung heute zu Ostern, ein Gebetsbuch. Und wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und Abendmahl kann ja auch verschiedene, kann man immer verschieden feiern oder mit verschiedenen Dingen füllen. Vielleicht verbindest du heute im Abendmahl ja auch eine besondere Dankbarkeit. Vielleicht sagst du ja, ich muss gar kein Gebetsbuch führen hier. Ich weiß, dass der auf mich aufpasst und mich auf mich sozusagen manchmal da auf die Gebete hört. Vielleicht gibt es sogar gerade etwas, wo du die Hanna machen möchtest und springend durch die Kirche hopsen möchtest und sagst, ich bin gerade so dankbar, Gott. Aber vielleicht bist du auch eher irgendwo zwischen Karfreitag und Ostersonntag und hast das Gefühl, diese 3 Tage wollen nicht enden. Dann kann das Abendmahl auch ein stärkendes Ritual sein. Ein Moment der Verbundenheit mit Gott, mit Jesus. Ein Moment, so wie vielleicht Hanna in den Tempel ging und ihr Herz ausgeschüttet hat, auch das kann im Abendmahl gleich für dich geschehen. Wir feiern Abendmahl. Wir feiern gleich Abendmahl und machen einen großen, also alle, die mitfeiern wollen, machen wir einen großen Kreis, nicht irgendwie 2 oder 3. Wahrscheinlich, also wir versuchen mal sozusagen so an den Wänden entlang und hier die erste Reihe, wie das so klappt, mal gucken. Je nachdem, wie viele gleich nach vorne kommen, haben wir nicht genug von den kleinen Kelchen. Aber ihr dürft euch gerne, wenn ihr mit den kleinen Kelchen feiern wollt, euch einen nehmen. Nur es kann sein, dass nicht alle einen bekommen. Ihr könnt gleich Abendmahl auf 3 verschiedene Arten feiern. Wenn ich mit dem Kelch komme, gibt es einen, aus dem ihr trinken dürft. Ihr könnt eure Oblate auch eintunken. Oder wenn ihr so einen kleinen Becher habt, dann gieße ich in den kleinen Becher Wein bzw. Traubensaft ein. Da seid ihr völlig frei in der Wahl. Und es gibt auf dieser Seite gleich Wein und auf der Seite Traubensaft. Und in der Mitte wird nicht vermischt, sondern wir lassen da irgendwie so eine kleine Lücke, damit dann erkennbar ist, wo Wein endet und Traubensaft beginnt.